Es war Commander Challenger.
»Wollte nur mal reinsehen«, erklärte er. »Wollte wissen, ob Sie Fortschritte machen.«
»Parbleu«, sagte Poirot darauf. »Im Augenblick habe ich das Gefühl, immer mehr nach rückwärts zu gehen. Mein Fortschritt scheint eher ein Rückschritt.«
»Das ist schlimm. Aber das kann ich nicht ganz glauben, Monsieur Poirot. Ich habe alles über Sie gehört. Und was für ein wunderbarer Detektiv Sie sind. Man sagt, Sie hatten noch nie einen Fehlschlag.«
»Das stimmt leider nicht«, erwiderte Poirot. »1893 habe ich in Belgien einen empfindlichen Fehlschlag erlitten. Erinnern Sie sich, Hastings? Ich habe es Ihnen erzählt, die Affäre mit der Pralinenschachtel.«
»Ich erinnere mich«, sagte ich. Und ich musste lächeln, denn damals, als Poirot mir die Geschichte erzählte, hatte er mich gebeten, Pralinenschachtel zu ihm zu sagen, sobald er in meinen Augen zu selbstgefällig wurde. Und war dann tief beleidigt, als ich das Zauberwort nur 1,5 Minuten später gebrauchte.
»Nun gut«, beschwichtigte Challenger, »das ist schon so lange her, dass es nicht mehr zählt. Sie werden der Sache schon auf den Grund gehen, nicht wahr?«
»Das schwöre ich Ihnen, bei der Ehre von Hercule Poirot. Ich bin wie ein Hund, der die Fährte aufnimmt und sie unbeirrt verfolgt.«
»Das ist gut. Haben Sie schon irgendwelche Vorstellungen?«
»Ich habe 2 Personen im Verdacht.«
»Ich nehme an, es hat keinen Sinn zu fragen, wen.«
»Das sollte ich auf keinen Fall sagen. Sehen Sie, vielleicht irre ich mich ja.«
»Ich hoffe doch. Mein Alibi ist wasserdicht«, meinte Challenger mit einem etwas unsicheren Zwinkern.
Poirot lächelte nachsichtig in das gebräunte Gesicht vor ihm.
»Sie haben Devonport 1 paar Minuten nach 8:30 verlassen. Sie kamen hier um 9:55 an, 20 Minuten nach dem Verbrechen. Die Entfernung von Devonport IR beträgt jedoch nur ein wenig mehr als 30 Meilen, und Sie haben diese Strecke schon oft in 1 Stunde zurückgelegt, da die Straße gut ist. Sie sehen also, Ihr Alibi taugt nicht gerade viel.«
»Nun, ich...«
»Sie müssen verstehen, ich gehe allem nach. Ihr Alibi taugt nicht viel, wie ich bereits sagte. Aber es gibt noch andere Sachen außer Alibis. Wie ich glaube, ist es Ihr Wunsch, Mademoiselle Nick zu heiraten?«
Der Seemann errötete.
»Ich wollte sie schon immer heiraten«, gestand er mit heiserer Stimme.
»Genau, eh bien. Mademoiselle Nick war mit einem anderen Mann verlobt. Das wäre vielleicht der Grund, den anderen Mann zu töten.« »Aber das ist nicht nötig. Er stirbt den Eldentod.«
»So stimmt es also doch, dass Nick mit Michael Seaton verlobt war. Heute Morgen kursierte in der Stadt ein derartiges Gerücht.«
»Ja, interessant, wie schnell sich Neuigkeiten verbreiten. Traf die Nachricht Sie ganz unvermutet?«
»Ich wusste, dass Nick mit jemandem verlobt war. Das hat sie mir vor 2 Tagen erzählt. Aber sie hat nicht angedeutet, mit wem.«
»Es war tatsächlich Michael Seaton. Entre nous, ich glaube, er hat ihr ein ganz hübsches Vermögen hinterlassen. Also, aus Ihrer Sicht ist jetzt wirklich kein guter Zeitpunkt, Mademoiselle Nick zu töten. Jetzt weint sie um ihren Liebsten, aber das Herz wird vergessen. Sie ist jung, und ich glaube, Monsieur, sie hat sie sehr gern.«
Challenger schwieg 1 oder 2 Augenblicke. »Wenn es nur so wäre«, murmelte er. Da klopfte es wieder an der Tür. Es war Frederica Reis. »Ich habe sie gesucht«, wandte sie sich an Challenger. »Man hat mir gesagt, ich würde sie hier finden. Ich wollte wissen, ob Sie meine Armbanduhr schon wieder haben.«
»Oh ja, ich habe sie heute Morgen abgeholt.«
Er holte sie aus seiner Tasche und reichte sie ihr. Die Uhr hatte eine recht ungewöhnliche Form. Sie war kugelrund und mit einem schlichten schwarzen Moiré-Armband versehen. Ich erinnerte mich, an Nick Buckleys Handgelenk ein ähnliches Modell gesehen zu haben.
»Ich hoffe, sie geht jetzt richtig.«
»Ziemlich lästig, ständig funktioniert etwas nicht.«
»Wahrscheinlich ist sie noch schön und nicht nützlich«, mischte sich Poirot ein.
»Warum kann sie nicht beides sein?« Sie blickte von einem zum anderen. »Bin ich in eine vertrauliche Unterredung hineingeplatzt?«
»Keinesfalls, Madame. Wir haben ein wenig Klatsch ausgetauscht, nicht über das Verbrechen gesprochen. Wir stellten fest, wie schnell sich Neuigkeiten doch verbreiten. Zum Beispiel weiß jetzt jeder, dass Mademoiselle Nick mit dem tapferen, verunglückten Flieger verlobt war.«
»Dann war Nick also doch mit Michael Seaton verlobt?«
»Das überrascht Sie, Madame?«
»Ja, ein wenig. Ich weiß auch nicht, warum. Sicher war er im letzten Herbst ganz angetan von ihr. Sie haben eine Menge gemeinsam unternommen, aber dann, Nach Weihnachten schien die Begeisterung auf beiden Seiten abzukühlen. Soweit ich weiß, haben sie sich kaum mehr gesehen.
Dann haben sie das Geheimnis sehr gut bewahrt.
Ich nehme an, das war wegen des alten Sir Matthew. Ich glaube, er war wirklich nicht ganz bei Trost.
Und Sie hatten wirklich keine Ahnung, Madame, obwohl Mademoiselle eine so enge Freundin von Ihnen ist?
Wenn Nick will, kann sie verschlossen sein wie eine Auster, murmelte Frederika. Aber jetzt weiß ich, warum sie in letzter Zeit so unruhig war. Oh. Und ich hätte es aus einer Äußerung schließen müssen, die sie neulich fallen ließ.
Ihre kleine Freundin ist äußerst attraktiv, Madame.
Der Meinung war der gute alte Jim Lazarus auch eine Zeit lang, warf Challenger ein und brach in sein lautes, etwas taktloses Lachen aus.
Oh, Jim. Sie zuckte die Achseln, aber ich hatte doch das Gefühl, als sei sie verärgert. Sie wandte sich an Poirot. Sagen Sie mir, Monsieur Poirot, haben Sie... Sie unterbrach sich. Ihre schlanke Figur schwankte und ihr blasses Gesicht wurde aschfahl. Sie starrte auf die Mitte des Tisches.
»Madame, fühlen sich nicht wohl.«
Ich schob einen Stuhl nach vorn und half ihr Platz zu nehmen. Sie schüttelte den Kopf und murmelte, »Es geht mir schon wieder gut«, lehnte sich nach vorn und verbarg ihr Gesicht in beiden Händen. Wir standen peinlich berührt um sie herum. Nach einer Minute saß sie wieder aufrecht da. »Alles völlig absurd. George, Darling, sehen Sie nicht so bekümmert rein.« Reden wir lieber von Mord, von etwas Aufregendem. Ich möchte wissen, ob Monsieur Poirot eine bestimmte Spur verfolgt.
Dazu möchte ich mich im Augenblick nicht äußern, Madame, lautete Poirots unverbindliche Antwort.
Aber Sie haben so Ihre bestimmten Vorstellungen, ja?
Das mag wohl sein, aber ich benötige viel mehr Beweismaterial.
Oh, sie klang unsicher. Plötzlich erhob sie sich. »Ich habe Kopfschmerzen. Ich denke, ich lege mich ein Weilchen hin. Vielleicht lassen Sie mich morgen zu Nick.« Sie verließ den Raum ziemlich unvermittelt. Challenger verzog das Gesicht.
»Bei der Frau weiß man nie, woran man ist. Nick mag sie ja gern gehabt haben. Aber ich glaube kaum, dass die Zuneigung erwidert wurde. Aber andererseits weiß man das bei Frauen nie genau. Sie säuseln, Schätzchen, Schätzchen, Schätzchen und meinen dabei altes Aas.« »Gehen Sie noch aus, Monsieur Poirot.«
Denn Poirot war aufgestanden und entfernte mit großer Sorgfalt ein Staubkorn von seinem Hut.
»Ja, ich gehe in die Stadt.«
»Ich habe nichts zu tun. Darf ich Sie begleiten?«
»Sicher, es wird mir ein Vergnügen sein.«
Wir gingen hinaus. Mit einer Entschuldigung kehrte Poirot noch einmal um.
»Mein Spazierstock«, erklärte er, als er sich wieder zu uns gesellte.
Challenger stöhnte leise auf, und der Spazierstock mit seiner reich verzierten, goldgehämmerten Krücke war wirklich eine kleine Zumutung. Als erstes gingen wir ins Blumengeschäft.
»Ich möchte Mademoiselle Nick ein paar Blumen schicken«, verriet uns Poirot.
Er erwies sich als schwieriger Kunde. Endlich entschloss er sich zu einem goldverzierten Korb mit orangefarbenen Nelken. Das Ganze sollte eine große blaue Schleife schmücken. Die Verkäuferin gab ihm eine Karte, auf die er mit seiner schwungvollen Schrift schrieb, »Mit den besten Wünschen von Hercule Poirot.«
»Ich habe ihr heute Vormittag Blumen geschickt«, äußerte Challenger. »Ich könnte ihr ein wenig Obst schicken.«
»Inutil«, sagte Poirot.
»Was?«
»Ich sagte, es sei überflüssig. Essbares, das ist verboten.«
»Wer sagt das?«
»Ich sage das. Ich habe diese Regel aufgestellt. Mademoiselle Nick weiß Bescheid. Sie ist einverstanden.«
»Gütiger Himmel«, sagte Challenger.
Er sah vollkommen verdattert rein. Er starrte Poirot ungläubig an.
»Das ist es also, nicht wahr? Sie haben noch immer Angst, dass...«